David Graeber. Bullshit-Jobs. Vom wahren Sinn der Arbeit. Hattest du jemals das Gefühl, dass du Tag ein, Tag aus im Grunde völlig überflüssige Arbeit leistest? Es ist doch verrückt. Der technologische und wirtschaftliche Wandel macht unser Leben täglich leichter und trotzdem verbringen die meisten von uns rund 40 Stunden in der Woche mit langweiligen und repetitiven Aufgaben. Irgendetwas läuft schief. Wir erstellen sinnlose Berichte und Tabellen, beaufsichtigen völlig selbstständige Kollegen und gestalten Werbung, die niemand sieht. Unsere Lebenszeit verrinnt, während wir in stickigen Büros willkürliche Arbeitszeiten absitzen, obwohl wir unsere produktive Arbeit in Wirklichkeit schon längst erledigt haben. Diese Blinks erklären, warum heute so viele Menschen in unnützen und undankbaren Bullshit-Jobs feststecken. Sie zeichnen nach, wie Religion, Ökonomie und Politik eine Arbeitskultur geprägt haben, in der einzig zählt, dass man arbeitet. Egal, ob man dabei glücklich ist oder wirklich etwas zur Gesellschaft beiträgt. Blink Nummer 1. Unsere schöne neue Welt ist voll von sinnlosen Bullshit-Jobs. 5 Tage in der Woche nur 3 Stunden arbeiten? Klingt gut, oder? Genau dies prophezeite der Ökonom John Maynard Keynes 1930. Durch den technologischen Wandel würden die Menschen der Industrieländer im frühen 21. Jahrhundert nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Wir wissen heute, dass Keynes kaum weiter daneben hätte liegen können. Seine Einschätzungen zur rasanten Entwicklung des technologischen Fortschritts waren visionär und präzise. Allerdings arbeiten wir heute im Durchschnitt nicht weniger, sondern mehr. Und die Maschinen haben uns entgegen allen Voraussagen noch immer nicht ersetzt, sondern etliche neue Jobs geschaffen. Was also ist passiert? Nun, zunächst lässt sich festhalten, die Automatisierung funktioniert. Graeber zitiert einen Bericht, nach dem die Anzahl der Beschäftigten in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft und häusliche Dienstleistungen zwischen 1910 und 2000 weltweit dramatisch zurückging. Dafür arbeiten heute 3-mal so viele Menschen in hochspezialisierten Berufen, in leitenden Funktionen, dem Verkauf und diversen Dienstleistungsjobs. In den USA waren das 2018 75% aller Berufstätigen. Die Maschinen haben zwar die manuellen und produktiven Jobs zerstört und den Menschen in unzähligen Berufen ersetzt. Aber die Lücke wurde durch eine Fülle neuer Berufe geschlossen. Von Universitätsverwaltern über PR-Wissenschaftler, Personalberater und Coaches bis zu mittleren Führungskräften. Alle diese Jobs hatte es vor 100 Jahren noch nicht gegeben. Vor allem aber sind alle diese Jobs unnötig. Reinigungskräfte, Busfahrerinnen und Krankenpfleger sind das Rückgrat des alltäglichen Lebens. Ohne sie brechen unsere Städte und Gesellschaften von jetzt auf gleich zusammen. Dagegen wirken Lobbyisten und Private Equity Manager entsetzlich entbehrlich. Vieles deutet darauf hin, dass die Welt problemlos ohne sie zurechtkäme. David Graeber bezeichnet diese neuen Tätigkeiten daher als Bullshit-Jobs, als unnötige und überflüssige Berufe. Es scheint sogar, als ahnten die Menschen, dass ihre Arbeit immer unnützer wird. Laut einer britischen Umfrage aus dem Jahr 2013 hatten 37% der Menschen nicht das Gefühl, ihre Arbeit leiste einen sinnvollen Beitrag zum Zusammenleben. Bei einer Studie in Dänemark drückten 40% der Befragten ein ähnliches Gefühl aus. Es scheint, als hätte unsere politische, moralische und ökonomische Kultur eine Eigendynamik entwickelt, die immer mehr Menschen in Bullshit-Jobs hineindrängt. Wenn wir diese Entwicklung verstehen wollen, müssen wir zuerst darüber nachdenken, was diese Berufe so sinnlos und überflüssig macht. Blink Nummer 2. Menschen mit Bullshit-Jobs wissen, dass ihr Job sinnlos ist, müssen aber das Gegenteil behaupten. Bist du jemals mitten in der Arbeit an deinem Schreibtisch zu dir gekommen und hast dich gefragt, was zur Hölle du da eigentlich gerade machst? War dir, als würdest du plötzlich aus einer wochenlangen Hypnose erwachen? Solche Dinge passieren einem in Bullshit-Jobs. Um zu erklären, was genau ein Bullshit-Job ist, müssen wir klarstellen, was er nicht ist. Es gibt nämlich einen eklatanten Unterschied zwischen Bullshit-Jobs und Scheiß-Jobs. Putzfrauen und Putzmänner zum Beispiel werden oft schlecht behandelt und noch schlechter bezahlt. Das qualifiziert ihre Arbeit in vielen Fällen als Scheiß-Job, aber nicht als Bullshit-Job. Warum? Weil Reinigungskräfte stolz auf ihren Beitrag sein können. Ihre Arbeit ist notwendig. Dein Büro käme problemlos ohne den Assistenten im Personalwesen zurecht, aber ohne Putzdienst sehe der Laden in Kürze so unappetitlich aus, dass keiner mehr Lust hätte zu arbeiten. Bullshit-Jobs sind also nicht zwingend vonnöten und die Leute sind sich dessen bewusst. Nehmen wir das Beispiel von Kurt. Er arbeitet für einen Dienstleister der deutschen Bundeswehr. Wenn der Arbeitsplatz eines Soldaten ein paar Zimmer weiter den Flur hinab verlegt wird, darf dieser nicht einfach seinen Computer in die Hand nehmen und ihn die 20 Meter weit tragen. Stattdessen muss er ein Formular ausfüllen, das dann an ein Logistikunternehmen geschickt wird. Wird der Umzug genehmigt, wird Kurts Firma beauftragt. Kurt erscheint dann zu einer bestimmten Uhrzeit in einer vielleicht hunderte von Kilometern entfernten Kaserne. Vor Ort unterschreibt er irgendwelchen Papierkram, zieht alle Stecker, bittet wiederum einen Zuarbeiter aus der Logistik, den Computer den Flur entlang zu tragen und verkabelt ihn an dem gewünschten neuen Ort. Egal wie sehr sich Kurt auch anstrengt, er findet keine nachvollziehbare Begründung für die Existenz seiner Tätigkeit. Sein Job ist ganz offensichtlich totaler Bullshit. Aber natürlich kann er das nicht unumwunden zugeben. Wie all die anderen Menschen mit Bullshit-Jobs muss er so tun, als sei seine Arbeit wichtig und wertvoll. Er will seinen Job nicht verlieren, seine Vorgesetzten nicht verärgern und sich nicht beim Blick in den Spiegel schämen. Also verdrängt er, dass er seine Lebenszeit an 5 von 7 Tagen verschwendet. Blink Nummer 3. Lakaien und Schläger werden für zweifelhafte Aufgaben engagiert. Graeber unterscheidet zwischen 5 Haupttypen von Bullshit-Jobs. Er nennt sie Lakaien, Schläger, Flickschuster, Kästchenankreuzer und Aufgabenverteiler. Gehen wir sie im Folgenden der Reihe nach durch. Lakaien lassen seit Jahrhunderten Einzelpersonen oder Organisationen besonders wichtig erscheinen. Ein Feudalherr zum Beispiel brauchte eine Entourage aus Untergebenen, die er mit symbolischen Aufgaben betrauen konnte. Etwa damit, seinen sperrangelweit geöffneten Türdurchgang in dem Moment zu flankieren, in dem er mit gebieterischer Miene hindurchschwebt. Diese Art von darstellerischer Tätigkeit gibt es heute auch noch zuhauf. Gerte zum Beispiel arbeitet als Rezeptionistin für einen holländischen Verlag. Ihr Telefon klingelt aber nur ein paar Mal am Tag. Den Rest der Zeit verbringt sie mit Aufgaben von eher symbolischem Charakter. Zum Beispiel zieht sie einmal pro Woche die antike Standuhr im Konferenzraum auf. Warum aber bezahlt das Unternehmen eine Vollzeitkraft dafür, dass sie 95% ihrer Zeit sinnlos an einem Tisch sitzt? Klar, weil die Firma mit einem besetzten Empfang viel mehr Eindruck macht. Schläger werden dafür bezahlt, dass sie manipulieren und einschüchtern. In diese Kategorie fallen Firmenanwälte, Lobbyisten, PR-Leute und alle anderen, die insgeheim zu Recht das Gefühl haben, dass irgendetwas anrüchig an ihrem Job ist. Tom zum Beispiel arbeitet für eine Agentur, die sich auf die Postproduktion von Filmmaterial spezialisiert hat. Tom liebt einen Teil seines Jobs, weil er coole Effekte programmieren kann, die später im Kino Millionen von Menschen begeistern. Doch den Rest der Zeit über muss er Werbespots bearbeiten und seine Fähigkeiten nutzen, um Haare glänzender, Zähne weißer und Haut glatter aussehen zu lassen. Er weiß, dass dieser Teil seiner Arbeit das Selbstwertgefühl anderer Menschen belastet, die sich im Vergleich mit den nachbearbeiteten Models unvollkommen fühlen. Er weiß auch, dass die Produkte nur in der Werbung richtig gut funktionieren. Tom liebt Filme und hasst Werbung. Beide schaffen Illusionen, aber Filme stehen dazu. Wir gehen ins Kino, weil wir uns auf unrealistische Autorennen oder epische Schlachten zwischen Außerirdischen freuen. Die Werbung für Beauty-Produkte dagegen ist unehrlich und manipulativ. Sie erzeugt künstliche Bedürfnisse, statt echte zu erfüllen. Sie trägt dazu bei, dass sich die Menschen elend und unzulänglich fühlen. Und genau dieses Wissen führt dazu, dass sich auch Tom elend fühlt. Blink Nummer 4. Auch Flickschuster, Kästchenankreuzer und Aufgabenverteiler sind absolut entbehrlich. Jeder, der schon mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, kennt Flickschuster. Emsige Helfershelfer, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, Fehler zu beheben, Systeme zu reparieren und Schwachstellen im Unternehmen auszubessern. Wenn alles nach Plan liefe, würde es ihren Job nicht geben. Flickschuster erledigen die Aufgaben, die sonst keiner übernehmen will. Ein Leser Graebers berichtete ihm einst, er bringe täglich 8 Stunden damit zu, die Gesundheitsakten altgedienter Veteranen zu fotokopieren. Das Management wolle nicht in ein digitales Verwaltungssystem investieren. Ein Angestellter eines Reiseunternehmens schrieb, dass einer seiner Kollegen den ganzen Tag aktuelle Flugpläne per Hand in eine Excel-Tabelle übertrug. Flickschuster sind zwar unter den gegebenen Bedingungen notwendig, sollten es aber nicht sein. Würden Ihre Arbeitgeber angemessene Arbeitsbedingungen schaffen, wäre Ihre Arbeit überflüssig. Und genau das ist der Bullshit. Dasselbe gilt für Kästchenankreuzer. Sie werden nur deshalb beschäftigt, damit ein Unternehmen vorgeben kann, bestimmte Dinge zu tun. Laila zum Beispiel arbeitet im Bereich Corporate Compliance. Sie schickt US-Firmen Unterlagen, in denen diese nachweisen müssen, dass sie bestimmte gesetzliche Auflagen erfüllen, also zum Beispiel nicht mit korrupten Zulieferern aus dem Ausland kooperieren. Anschließend erstellt sie Berichte zu diesen sogenannten Due Diligence-Prüfungen, die schön aussehen und bis zur maximalen Dateigröße mit imposantem Vokabular gespickt sind. Aber helfen sie wirklich gegen Korruption? Laila sagt, dass diese Prüfungen selten etwas aufdecken, wenn der Chef des Zulieferers nicht gerade ein aktenkundiger Verbrecher ist. Am Ende sind all die angekreuzten Kästchen also nichts als Show. Der fünfte und letzte Haupttyp unter den Bullshit-Jobs ist der nicht minder überflüssige Aufgabenverteiler. Er beaufsichtigt arbeitende Menschen, die überhaupt keine Aufsicht brauchen. Alfonso zum Beispiel ist Localization Manager. Er leitet ein Team von Übersetzern, die seiner Aussage nach ganz wunderbar ohne ihn auskämen. Sie sind gut ausgebildet und mehr als fähig, ihre Zeit selbstständig einzuteilen und die bescheidenen Aufgaben des Jobs zu erfüllen. Alfonso ist lediglich dafür zuständig, die eingehenden Übersetzungsaufträge über ein Online-System auf die Teammitglieder zu verteilen. Seine einzige wirklich sinnvolle Leistung besteht darin, die lächerlich leichte Arbeitslast seiner Kollegen gegenüber den Vorgesetzten zu vertuschen. Dank seinem Einsatz hat bisher niemand die niedrige Auslastung der 5 Übersetzer bemerkt und es wurde niemand entlassen. Blink Nummer 5. Die Falschheit und Sinnlosigkeit von Bullshit-Jobs macht Menschen unglücklich. Wir verbringen einen bedeutenden Teil unseres erwachsenen Lebens mit Arbeit. Es liegt also quasi auf der Hand, dass es seelisch belastend ist, einen sinnlosen Bullshit-Job zu machen. Erinnern wir uns an die britische Studie, nach der 37% der Befragten ihre Tätigkeit als bedeutungslos empfanden. Die Umfrage ergab auch, dass 33% der Menschen nicht das Gefühl hatten, ihre Arbeit könne sie in irgendeiner Weise erfüllen. Manche Menschen sind also glücklich in ihren Bullshit-Jobs, die meisten jedoch nicht. Ein Grund dafür ist die vielfach vorherrschende Falschheit. Viele Menschen sind in ihren Bullshit-Jobs gezwungen, sich anderen Menschen gegenüber unehrlich zu verhalten. Darunter leiden sie. Ein britischer Callcenter-Mitarbeiter zum Beispiel berichtete von seiner Aufgabe. Er musste Menschen eine Art laufende persönliche Bonitätsauskunft für umgerechnet 8 Euro im Monat verkaufen. Er wusste im Gegensatz zu den Kunden, dass dieser Service anderswo gratis angeboten wurde, durfte dies aber selbstverständlich nicht sagen. Es ist äußerst unangenehm, Menschen von einer bekanntermaßen völlig sinnlosen Sache überzeugen zu müssen. Noch schlimmer ist jedoch das Gefühl, nichts zu bewirken. Der Psychologe Karl Gross fand 1901 heraus, dass Säuglinge besonders glücklich waren, wenn ihre Handlungen zu einem vorhersehbaren Ergebnis führten. Ein typisches Beispiel ist die Entdeckung, mit einer Rassel wieder und wieder dieselben Geräusche erzeugen zu können. Gross' Theorie belegt diese Freude, die Ursache von etwas zu sein. Und sie liefert eine absolut plausible Erklärung für das Unglück, das Bullshit-Jobs verursachen. Mensch zu sein bedeutet, etwas bewirken zu wollen. Dafür gibt es auch zahlreiche Belege aus der Erwachsenenwelt. Lottomillionäre zum Beispiel wollen oft weiterarbeiten, obwohl sie es finanziell gar nicht mehr müssten. Oder nehmen wir das Beispiel von Greg, der diese nervigen Werbebanner designt hat, die links und rechts auf Websites blinken. Er erkannte schnell, wie sinnlos diese Anzeigen sind. Die wenigsten Nutzer bemerken sie und so gut wie niemand klickt sie an. Solange seine Agentur die Dinge aber trotzdem an Website-Betreiber verkaufte, musste Greg sie weiter entwerfen. Irgendwann wog die Gewissheit zu schwer, jeden Tag stundenlang sinnlose Arbeit zu verrichten. Greg kündigte und fand einen anderen, besseren Job. Sinnhaftigkeit und Bedeutung sind wichtige menschliche Bedürfnisse. Bullshit-Jobs können sie nicht erfüllen. Blink Nummer 6. Moderne Arbeitsmodelle und Zeiten stehen unserer Natur und Zufriedenheit entgegen. Viele von uns kennen das frustrierende Gefühl, die Zeit bis 17 Uhr in irgendeinem Büro abzusitzen, obwohl die Arbeit längst geschafft ist. Das war nicht immer so. Dass ein Arbeitgeber 8 Stunden pro Tag über unsere Lebenszeit verfügt, ist sogar eine recht neue Entwicklung. In unserer Zivilisationsgeschichte haben sich die Menschen meist während kurzer und konzentrierter Energieschübe verausgabt und es den Rest der Zeit ruhig angehen lassen. Das galt besonders für die feudale Bourgeoisie, die nahezu den ganzen Tag müßig verbrachte und sich nur gelegentlich produktiven Pflichten wie dem Fechten, der Jagd oder dem Klavierspiel widmete. Das Proletariat schuftete zwar deutlich schwerer, war aber trotzdem weit von unserer modernen 40-Stunden-Woche entfernt. Wenn die Arbeiter ihr Tagespensum erfüllt hatten, war Feierabend. Niemand musste bis 17 Uhr wertvolle Zeit totschlagen. Die Zeit rückte erst im späten 18. Jahrhundert in den Mittelpunkt, als die Uhren die Marktplätze, Wohnzimmer und Handgelenke eroberten. Im neuen Takt des frühindustriellen Alltags wurde die Lebenszeit des Arbeitnehmers plötzlich ein käufliches Gut. Damit hatte die besitzende Oberschicht pünktlich zur Abschaffung der Leibeigenschaft eine neue Form der Verfügungsgewalt gefunden, die sich bis heute in der Grundhaltung vieler Arbeitgeber ausdrückt, dass Arbeitnehmer nicht fürs Rumsitzen bezahlt werden. Diese Ideologie ist eine der mächtigsten Triebkräfte hinter der Bullshitisierung der Arbeitswelt. Graeber lernte dies gleich bei seinem ersten eigenen Job als Tellerwäscher in einem Restaurant. Als das erste Mal Hochbetrieb im Lokal war, legten er und seine 2 Kollegen sich richtig ins Zeug. Sie wuschen das gesamte Geschirr in Rekordzeit, anschließend machten sie Pause mit Zigaretten und heimlich aus der Küche geschmuggelten Scampi. Dann tauchte ihr Chef im Lokal auf. Er herrschte sie an, dass sie in ihrer Freizeit faulenzen könnten und sich gefälligst zurück an die Arbeit machen sollten. Auf die Frage hin, was genau zu tun sei, denn ihre eigentliche Arbeit war erledigt, wies er sie an, die Küche zu schrubben. Als sie entgegneten, sie hätten auch das bereits getan, rief er, dann schrubbt sie halt nochmal. Wenn du die eigentliche Arbeit erledigt hast, kannst du dich nicht einfach zurücklehnen, wie es Bauern, Fabrikarbeiter und Millionen anderer Menschen über tausende von Jahren hinweg getan haben. Nein, dein Bullshit-Job zwingt dich, erniedrigende und sinnlose Dinge zu tun, bis es 5 schlägt. Blink Nummer 7. Historische, religiöse und philosophische Einflüsse führten zur Überhöhung der Lohnarbeit als Tugend. Halten wir fest. Bullshit-Jobs sind sinnlos, übergriffig oder sogar erniedrigend. Fast alle wissen das und trotzdem machen wir weiter. Warum denken wir noch immer nicht darüber nach, wie wir uns mit einer effizienten 15-Stunden-Woche ein schönes Leben machen? Grund dafür ist unsere kulturell tradierte Einstellung zur Arbeit. Einige Menschen hatten ein großes Interesse daran, Lohnarbeit als ehrliche Tugend zu überhöhen. Sie haben dies durch jahrhundertelange religiöse und moralische Beeinflussung geschafft. Im Großbritannien des 16. Jahrhunderts erklärten die sittenstrengen Puritaner die Arbeit zur göttlichen Strafe und Erlösung. Fleiß war ein Wert an sich, es ging nicht mehr allein um das produktive Ergebnis. Diese Denkweise überlebte die industrielle Revolution. Der populäre Essayist Thomas Carlyle schrieb, dass Arbeit mehr als nur die materiellen Bedürfnisse der Menschen erfüllen solle. So beantwortete er die Sorgen um einen möglichen moralischen Verfall. Arbeit sollte die Essenz des Lebens selbst sein, die nobelste Entdeckung unter Gottes weitem Himmel. Das grelle Licht dieser Offenbarung strahlt bis in unser modernes Leben hinein. Das sieht man allein daran, dass das Selbstwertgefühl und die Würde der meisten Menschen heute untrennbar mit ihrem Beruf verknüpft sind. Wenn wir jemanden auf einer Party die klassische Frage »Und was machst du so?« stellen, erwarten wir zunächst nicht, dass uns unser Gegenüber von seinen Hobbys erzählt. Die Menschen definieren sich über ihre Erwerbstätigkeit, obwohl sie 2 Gin Tonics später freimütig gestehen, wie sehr sie ihre Arbeit hassen. Es scheint nicht wichtig, was man arbeitet oder ob man dabei glücklich ist, solange man nur Arbeit hat. Rufus zum Beispiel wurde von seinem eigenen Vater angestellt. Er sollte das Beschwerdemanagement in dessen Unternehmen übernehmen. Am Ende hatte Rufus so gut wie nichts zu tun. Seine Arbeitstage verbrachte er mit Däumchendrehen und dem Hören von Podcasts. Rufus hasste den Job, was vor dem Hintergrund der menschlichen Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung nur allzu verständlich ist. Warum aber bezahlte ihn sein Vater für einen so sinnlosen Job? Er hätte ihm doch eine sinnvollere Aufgabe geben oder gleich in seine Weiterbildung investieren können. Mit einem Zuschuss seines Vaters hätte Rufus auch sinnvolle und schöne Dinge tun können. Jazz-Saxophon spielen lernen, für einen Marathon trainieren oder mit Freunden in Cafés über das Leben sprechen. Seinem Vater aber war es wichtiger, dass er einen Job hatte. Link Nummer 8. Unser politischer und wirtschaftlicher Fokus auf die Vollbeschäftigung sorgt dafür, dass es weiter Bullshit-Jobs gibt. Im Grunde steht die bloße Existenz der Bullshit-Jobs im krassen Widerspruch zu nahezu allen Grundprinzipien der Ökonomie. Sie sind weder effizient, noch stellen sie ein Angebot zu einer wirklichen Nachfrage dar. Warum halten wir dann so stur an ihnen fest? Es mag ja noch verständlich sein, dass es Bullshit-Jobs im öffentlichen Dienst gibt. Regierungen und Behörden neigen notorisch zur Verschwendung von Ressourcen. Aber das gilt doch nicht für die Privatwirtschaft, oder? Warum sollte ein Unternehmen Menschen fürs so gut wie Nichtstun bezahlen? Grund dafür ist unser starker kultureller und politischer Fokus auf die Vollbeschäftigung. Die politische Linke will neue Jobs für Angestellte. Die politische Rechte fordert Steuerentlastungen für Arbeitgeber, um die Arbeitslosigkeit zu senken. In diesem Zusammenhang scheinen Politiker rund um den Globus aktiv für die Erhaltung von Bullshit-Jobs zu kämpfen. Barack Obama hielt entgegen seiner Wahlversprechung an der privaten, profitorientierten Krankenversicherung in den USA fest. Und zwar mit der zunächst erstaunlich wirkenden Begründung, dass die Umstellung auf ein vergesellschaftetes Einzahlermodell Milliarden von Dollar an Kosten einsparen würde. Die Einsparungen würden laut Obama aber zum Verlust von 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Arbeitsplätzen führen, die bisher von den Kosten bezahlt wurden. Was würde man dann mit all den Menschen machen, die plötzlich arbeitslos wären? Damit gab Obama indirekt zu, dass ein staatliches Gesundheitssystem wesentlich effizienter wäre. Es war nur nicht erstrebenswert, weil man sich eine neue Aufgabe für die plötzlich obsoleten Angestellten hätte überlegen müssen. Damit machte sich der damals vermeintlich mächtigste Mann der Welt für den Erhalt von Millionen Bullshit-Jobs stark. Aber nicht nur die politische Jagd nach der Vollbeschäftigung spielt eine Rolle bei der Erhaltung der Bullshit-Jobs. Auch die Privatwirtschaft hat Gründe, derart gegen ihre eigenen ökonomischen Prinzipien zu verstoßen. Simon zum Beispiel arbeitete lange Zeit als Flickschuster für eine namhafte Großbank. Dabei entwickelte er eine Software, die Systemfehler und Sicherheitsrisiken selbstständig beheben konnte. Als er seine Schöpfung stolz seinen Vorgesetzten und seinem 25-köpfigen Team präsentierte, fiel die Reaktion jedoch negativer aus als erwartet. Simon begriff erst allmählich, woran es lag. Sein Programm hätte die Arbeit seines gesamten Teams automatisiert. Selbst sein Vorgesetzter war dagegen. Warum? Weil er seine Lakaien verloren hätte. Und ohne Lakaien wäre er so unwichtig gewesen wie ein mittelalterlicher Fürst ohne Gefolge. Link Nummer 9. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte der Ausweg aus der Kultur der Bullshit-Jobs sein. Stell dir vor, wir hätten die finanzielle Freiheit, uns gegen Bullshit-Jobs zu entscheiden. Wir wären finanziell so abgesichert, dass wir uns die Art von Arbeit aussuchen könnten, auf die wir wirklich und ehrlich Lust haben. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Es gibt aber durchaus einen Ansatz, der das möglich machen könnte. Das bedingungslose Grundeinkommen. Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens würde bedeuten, dass alle Erwachsenen einer Gesellschaft, vom Arbeitslosen bis zum Millionär, eine aus Steuereinnahmen finanzierte Zuwendung erhalten, die alle grundlegenden Lebenshaltungskosten abdeckt. Das wäre erstens durchaus möglich und zweitens durchaus revolutionär. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde nämlich das Machtgefälle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschieben. Ein großer Teil der Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft geht auf eine himmelschreiend ungerechte Machtverteilung zurück. Chefs und Vorgesetzte können ihre Mitarbeiter herablassend behandeln und mit lächerlichen Aufgaben traktieren, weil sie wissen, dass diese auf das Geld angewiesen sind. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen könnten Menschen sich ohne finanzielles Risiko für Jobs entscheiden, die wirklich sinnvoll und erfüllend sind. Annie zum Beispiel arbeitet für eine Firma, die sich auf das Kostenmanagement von Gesundheitsausgaben spezialisiert hat. Ihre Tätigkeit bestand ausschließlich darin, Erstattungsformulare auszufüllen, eine nervtötend monotone und repetitive Arbeit. Dabei wollte Annie am liebsten als Erzieherin im Vorschulbereich arbeiten. Diese anspruchsvolle und gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit wird in den USA aber mit $8,25 pro Stunde denkbar schlecht bezahlt. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen im Rücken könnte sich Annie frei für ihren Traumjob entscheiden. Man kann sich leicht vorstellen, wie sich finanziell unabhängige Menschen aus freien Stücken für ihren Lieblingsberuf entscheiden und dann aus Überzeugung Bus fahren, Spielzeug erfinden, hausgemachte Donuts verkaufen oder irgendeine andere Tätigkeit finden, die sowohl sinnvoll als auch erfüllend ist. Man kann sich aber nur schwer vorstellen, wie sich jemand mit derselben wirtschaftlichen Unabhängigkeit dafür entscheidet, den ganzen Tag lang Kostenerstattungsformulare auszufüllen, Werbebanner zu gestalten oder Corporate Compliance-Regeln zu recherchieren. Die Freiheit, das zu tun, was wir wirklich tun wollen, mag nicht die Lösung für alle Probleme auf der Welt sein. Angesichts der unfassbar ineffizienten Aufgabenverteilung in der globalen Arbeitswelt würde sie die Welt aber ganz sicher nicht schlechter machen. Das waren die Blinks zu Bullshit-Jobs von David Graeber. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass viel zu viele Menschen in unnützen und überflüssigen Bullshit-Jobs feststecken, die im Gegensatz zu anstrengenden und teilweise undankbaren Scheiß-Jobs keine gesellschaftlich relevante Aufgabe erfüllen. Die Menschen in diesen Bullshit-Jobs leiden unter der Gewissheit, ihre Lebenszeit abzusetzen. Aber unsere politische und ökonomische Kultur lehrt uns, dass das Leben nur dann Sinn ergibt, wenn wir arbeiten und Steuern zahlen. Dabei gibt es Alternativen wie die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, mit dem wir uns alle wirklich sinnvolle und erfüllende Berufe aussuchen könnten. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkers.com mit dem Betreff Bullshit Jobs und teile deine Gedanken mit uns.